Wollen wir einsteigen in die Wortverkündigung, und ich möchte dazu aber auch noch ganz kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt diese Gemeinschaft haben dürfen, dass du uns heute Morgen hierher geführt hast. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns jetzt auch die Ruhe schenkst, auch die innere Ruhe und auch die Konzentration und die Aufmerksamkeit, Herr. Ja, bezüglich jetzt auch dieser Gemeinschaft und der Wortbetrachtung, Herr, in der Gewissheit, dass du mitten unter uns bist, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, schenk Gnade, schenk Freude, Herr, sowohl beim Reden als auch beim Hören. Und schenk große Freude auch im anschließenden Gemeindekaffee, Herr, für eine gute Gemeinschaft im Aufblick auf dich. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, ich möchte mit Ihnen heute eben einen Blick in den Kolosserbrief werfen, wie wir es in der Einleitung, in der Lesung ja auch schon gehört haben. Der Kolosserbrief, Kapitel 1, und der Textabschnitt, um den es mir heute Morgen geht, der umfasst die Verse 15 bis 20, also Kolosser Kapitel 1, die Verse 15 bis 20. Und dieser Abschnitt, der wird zuvor eingeleitet mit der Tatsache, dass der Herr Jesus der Erlöser ist, der durch sein vergossenes Blut die notwendige Vergebung bewerkstelligt hat. Denn so heißt es ein Vers zuvor in Vers 14, also Kolosser Kapitel 1, Vers 14, in ihm, also in Christus Jesus, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und mit diesen Worten wird der Herr Jesus ja quasi als der Anfänger unseres Glaubens identifiziert. Denn mit dieser Erlösung und der damit einhergehenden Vergebung, ja, da beginnt ja praktisch unser neues Leben, ja. Es hat sich ja jetzt etwas verändert. Es ist etwas Neues entstanden. So wie es im zweiten Korintherbrief bezeugt wird, in Kapitel 5, Vers 17, wo geschrieben steht, daher, wenn jemand in Christus ist, und das ist jetzt der Fall, aufgrund der Erlösung, aufgrund der Vergebung, die geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist der Anfang. Wir sind wiedergeboren. Deswegen sprechen wir ja von einer Wiedergeburt oder von einer Neugeburt. Wir sind wiedergeboren und dahingehend auch bestimmt, bestimmt für die Herrlichkeit bei Gott, bestimmt für das ewige Leben. Und warst du vorher ein Ungerechter, ja, ein Sünder, ein Rebell und ein Feind Gottes, ja, so bist du jetzt ein Gerechtgesprochener, ein Erlöster, ein Geheiligter, ein Kind Gottes. Und ein Christ, der aufgrund dieser hier beschriebenen Erlösung durchaus und berechtigterweise eine Heilsgewissheit haben darf. Ein solches Kind Gottes blickt folglich jetzt auch nicht mehr zurück. Ja? Er kramt nicht mehr in der Vergangenheit herum. Er dreht sich nicht länger um die einst begangenen Sünden und er beschäftigt sich erst recht nicht mit den Sünden seiner Vorväter. Wie wir eben hier gelesen haben, liebe Geschwister, wir haben die Erlösung. Wir haben die Vergebung. Das ist ein Versprechen. Das Alte ist vergangen, definitiv, ja? Und das heißt, die uns dermaleinst belastende Schuld, mag sie auch noch so schwer gewesen sein, sie ist ein für alle Mal vergeben. Unser altes Leben, ja, das ist Schnee von gestern. Da müssen wir nicht mehr zurückblicken. Und von nun an haben wir doch eine ganz andere Blickrichtung. Wie wir gehört haben, das Alte ist vergangen. Das müssen wir nicht wieder hervorholen. Siehe, Neues ist geworden. Und dahingehend blicken wir jetzt voraus. Voraus auf das, was vor uns liegt. auf die Herrlichkeit, auf das Ziel, welches wir zusteuern dürfen. Und demzufolge spricht ja dann auch der Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 2, nicht nur über den Anfänger unseres Glaubens, ja, in dem alles begonnen hat, in Jesus Christus, durch die Erlösung, durch die Vergebung, sondern in gleicher Weise auch von dem Vollender unseres Glaubens, der uns nicht im Stich lässt, der uns nicht auf halbem Wege verhungern lässt, sondern der uns durchträgt und ins Ziel hineinführt. Und das wiederum finden wir am Ende unseres Bibeltextes. Also nochmals, um den roten Faden nicht zu verlieren, unser Text, unser eigentlicher Predigttext beginnt in Vers 15, da werden wir noch zu kommen. Vers 14 leitet diesen Abschnitt ein mit der Erkenntnis, dass der Herr Jesus der Erlöser ist und somit der Anfänger unseres Glaubens. Unser Text endet mit Vers 20, wo es um die Versöhnung geht, auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und die darauf folgenden Verse runden das schließlich alles ab mit der Feststellung, dass der Herr Jesus der Versöhner ist, der sich nun stellvertretend für uns beim himmlischen Vater verwendet. Und so heißt es hier in den Versen 21 und 22, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, ja, das war einmal, das war unser altes Leben, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig, da müssen wir gut zuhören, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Hiermit ist der Herr Jesus also auch der Vollender unseres Glaubens, der uns mit Gott versöhnt hat und nun zur Rechten der Majestät sitzt, um sich für uns zu verwenden. Und im Hebräerbrief wird das auch so schön zum Ausdruck gebracht, in Kapitel 7, Vers 25, mit den Worten, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn, also durch Jesus Christus, zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie, ja, um für mich einzutreten. Und wohlgemerkt ist hier von einer vollkommenen Errettung die Rede. Ja? Und was vollkommen ist, ist vollkommen. Dem muss nichts hinzugefügt werden. Es ist von einer vollkommenen Rettung, Errettung die Rede. Es ist die Rede davon, dass wir nur über Jesus Christus überhaupt zu Gott kommen können. Es gibt nur einen Weg und dieser führt über das Kreuz von Golgatha. Nur in Jesus Christus können wir uns Gott nahen. Es wird gesagt, dass der Herr Jesus für immer lebt. Und es wird bestätigt, dass der Herr Jesus sich jetzt gegenwärtig für uns verwendet. Mit Jesus Christus hat unser neues Leben begonnen. Durch die Erlösung und durch die Vergebung der Sünden. Und mit Jesus Christus wird dieses unser neues Leben auch vollendet. Durch die Versöhnung und durch die Rechtsprechung und dadurch, dass wir unverklagbar vor dem Angesicht des heiligen Gottes erscheinen dürfen. Wie wir es hier in Vers 22 gelesen haben, ja, um euch heilig und tadellos und unsträflich oder unverklagbar, je nach Bibelübersetzung, vor sich hinzustellen. Unverklagbar, unsträflich. Ja, dieses Wort muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das bedeutet doch, nichts und niemand kann uns vor Gott anklagen, wenn wir doch unverklagbar vor ihn hingestellt werden. Und das wird im Römerbrief bestätigt. Römer Kapitel 8, Abvers 31. Wenn Gott für uns ist, ja, wer will denn da gegen uns sein? Ja? Wenn Gott für uns ist, und das hat er doch bewiesen, in Jesus Christus, durch die Erlösung, durch die Vergebung, durch die Versöhnung, durch die Rechtsprechung. Wenn Gott für uns ist, wer will da gegen uns sein? Und dann geht es weiter da im Römerbrief, Kapitel 8. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Gott ist es doch, der uns in Jesus Christus freigesprochen hat. Der uns in Jesus Christus gerecht gesprochen hat. Wer will uns denn da noch verklagen? Keiner wird mehr sagen können, was? Der Thomas, der in seinem Leben doch immer nur gelogen und betrogen hat, ja, wie ein Baron von Münchhausen. Was? Der Erwin, dieser Casanova von Riedlingen, ja, der in seinem Leben die Frauen reihenweise betrogen hat. Oder die Hanna, diese Stadtbekannte, die ständig unter Drogen stand und schon dreimal abgetrieben hat. Vergessen, liebe Geschwister, vergessen. Keiner wird mehr mit diesen alten Geschichten kommen können, um uns damit anzuklagen, weil er in unserer Vergangenheit rumbohrt, um damit aufzuweisen, ja, wie verdorben wir doch sind, dass wir doch niemals mit dieser Vergangenheit uns berufen können auf ein ewiges Leben bei Gott. Alles vergessen, alles vergeben, alles Schnee von gestern. Denn das Alte ist vergangen. Siehe, in Christus Jesus ist alles neu geworden. Keiner wird uns mehr verklagen können, wenn der eingeborene Sohn Gottes für dich eintritt. Und das ist doch gewaltig, oder etwa nicht? Das ist Vergebung. Das ist Gnade. Und zwischen diesen beiden Aussagen, wo der Herr Jesus also als der Erlöser und somit als der Anfänger und in gleicher Weise als Versöhner und damit auch als Vollender unseres Glaubens identifiziert wird, handelt hier unser Textabschnitt, den wir uns nun noch etwas genauer anschauen werden. Also das bisher Gesagte war lediglich die Einleitung, ne, um den Zusammenhang zu haben. Und das Thema, es lautet ja, alles in Jesus. Und tatsächlich ist es so, an Jesus Christus führt kein Weg vorbei und da kann die Welt Kopf stehen, ja, und mit den Beinen strampeln und ausrufen und sich aufregen. Es ist so, an Jesus Christus führt kein Weg vorbei. Und das gilt allen Menschen zu allen Zeiten auf dem ganzen Planeten. Und gehen wir nun Vers für Vers hier an die Inhalte des Abschnittes heran. Vers 15, Kolosser 1, Vers 15. Es geht hier alles um Jesus. Also der Herr Jesus, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene aller Schöpfung. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Also zunächst einmal wird hier ausgesagt, dass Gott unsichtbar ist. Nun, ich denke, das überrascht jetzt nicht wirklich, ja? Und wir können das alle bestätigen. Ich vermute doch mal sehr stark, dass noch niemand von uns wirklich Gott gesehen hat. Und im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 16, da steht geschrieben, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat und auch nicht sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Wie gesagt, das ist jetzt keine Überraschung, dass Gott unsichtbar ist. Aber jetzt heißt es doch hier in Bezug auf den Herrn Jesus Christus, dass dieser das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen künstlerisch begabt ist und vielleicht gut malen kann, ja? Aber Sie können uns allen ja vielleicht mal ein Bild von etwas Unsichtbarem malen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ja, wie funktioniert das? Das Bild von etwas Unsichtbarem. Wie kann man das Bild von etwas Unsichtbarem sein? Ja, das heißt doch mit anderen Worten, in und durch Jesus Christus wird Gott sichtbar. In und durch Jesus Christus wird Gott erfahrbar, ja, greifbar. Und diese Tatsache, ja, die übersteigt wahrlich unsere Vorstellungskraft. Und doch ist es so, ja, wir sprechen ja nicht umsonst von der Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Ja, tatsächlich, in Jesus wird der unsichtbare Gott, der ein unzugängliches Licht bewohnt, sichtbar. Und wenn dann hier eben gesagt wird in diesem Zusammenhang, dass der Herr Jesus das Bild des unsichtbaren Gottes ist, ja, dann bedeutet das eben nicht, dass er Gott nur ähnlich sieht, ja. Im Übrigen finde ich dahingehend auch diese Übersetzung durchaus treffender, wenn von dem Bild Gottes die Rede ist und nicht nur von dem Ebenbild. Ne? Je nach Bibelübersetzung ist auch von dem Ebenbild Gottes die Rede. Und Ebenbild, nun ja, das sagt man schon mal so leicht daher, ne? Ja, bei uns ja auch, ne? So unter dem Motto, ja, mein Sohn, ne? Das ist der, das Ebenbild seines Papas, ne? Ganz der Papa, so wie er aussieht, so wie er sich gibt, ne? So faul wie er ist und so weiter und so fort. Und doch ist mein Sohn nicht ich selbst. Mag er mir noch so ähneln? Beim Sohn Gottes aber ist das sehr wohl etwas anderes. Er sieht seinem Vater nicht ähnlich. Nein, er ist ihm gleich. Und der Philipperbrief, der bekräftigt diese Tatsache ja auch. So heißt es im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 6, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Das heißt, der Herr Jesus, er war vor seiner Menschwerdung Gott gleich, in der Gestalt Gottes. Ja, der Herr Jesus, er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist der Erste und der Letzte, ohne Anfang und ohne Ende. Ja, er ist Gott selbst. Wie gesagt, verstehen können wir es nicht. Aber das ist jetzt auch wichtig, um recht zu verstehen, was es überhaupt heißt, wie hier geschrieben steht in Vers 15, dass der Herr Jesus der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Ja, dieses Erstgeborene, ja, bedeutet das etwa, dass Gott auch noch einen Zweitgeborenen hat, einen Drittgeborenen, einen Viertgeborenen, einen Letztgeborenen? Nein, dieses Erstgeborene, das bedeutet nicht, oder das besagt nicht, dass der Jesus in dem Sinne irgendwann einmal an einem Tag X, ja, geboren wurde oder seinen Anfang hatte. Nein, das wäre ja sogar ein krasser Widerspruch zu allem bisher Gesagten. Der Herr Jesus, er wurde zwar geboren, ja, tatsächlich. Er wurde gezeugt vom Heiligen Geist und ausgetragen von der Jungfrau Maria. Aber das bezieht sich ja lediglich auf seine Menschwerdung, auf die Geburt des Sohnes Gottes, der es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Eben die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Aber dieses Erstgeborene, das hat jetzt in dem Sinne nichts mit einer Geburt als solches zu tun, geschweige denn einer Reihenfolge dieser Geburten. Nein, nein. Dieses Erstgeborene besagt vielmehr von seiner Stellung her betrachtet, er ist der Größte, er ist der Erste, ja, er ist der Allüberragende, der Einzigartige, der Ewige, der Mächtige, der Unüberwindbare, der über aller Schöpfung ist. Der Jesus, er ist nicht nur groß, groß nebst anderen, die vielleicht ebenso groß sind. Nein, er ist der Größte. Da gibt es nichts, was auch nur annähernd an ihn heranreicht. Nichts, was mit ihm zu vergleichen ist und erst recht nichts, was ihm übergeordnet wäre. Alles. Und wenn hier steht alles, dann ist das auch alles. Ja? Alles ist dem erstgeborenen Sohn Gottes unterworfen. Alles. Sowohl was im Himmel, als auch das, was auf Erden ist. Und was für ein Hohn ist es da? Was für ein Spott? Welche Beleidigung und was für eine Gotteslästerung ist es da? Wenn man dem Herrn Jesus irgendetwas zur Seite stellt, so auf eine Stufe mit ihm oder sogar darüber. Und wie häufig ist das der Fall? Und das ist im Übrigen auch ein untrügliches Merkmal, um eine Sekte zu entlarven. Immer dann, wenn dem Herrn Jesus etwas zur Seite gestellt wird, können Sie getrost die Finger von lassen. Und wie häufig begegnet uns das, ja? Sei es in Religionen, sei es in Sekten oder auch in Gemeinden oder was auch immer, wo sehr wohl, ja, Jesus genannt wird, wo sehr wohl Jesus angebetet wird, wo sehr wohl Jesus eine gewisse Stellung hat. Aber dann kommt immer ein und, Jesus und, oder sogar noch über Jesus etwas, ne? Jesus schon, ja, Jesus findet seine Erwähnung, Jesus hat seinen Rang und seine Stellung. Aber immer wird dem etwas gleichbedeutend gegenübergestellt oder sogar noch wichtiger, noch erhabener über Jesus gestellt. Und da können Sie getrost die Finger von lassen. An Jesus scheiden sich zwangsläufig die Geister. Und dann weiter hier im Text, diese Vorrangstellung, diese absolute Vorrangstellung des Herrn Jesus, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, kommt jetzt in den folgenden Versen erneut glasklar zur Geltung. Die Verse 16 und 17. Denn in ihm, in Christus Jesus, denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Also diese Verse, ja, das ist so eine klare Sprache oder etwa nicht? Diese Verse sprechen doch für sich. Da müssen wir doch gar nicht mehr großartig drüber diskutieren. Da müssten wir diesen Versen ja wirklich schon Gewalt antun, wenn wir nicht bekennen würden, dass der Herr Jesus über allem steht und allüberragend ist. Hier kommt die Einzigartigkeit des Herrn Jesus klar zum Ausdruck. Er ist vor allem, er ist Gott selbst, der Himmel und Erde geschaffen hat. Denn in ihm ist alles erschaffen worden. Aber damit nicht genug. Es heißt nämlich nicht nur, dass alles durch ihn geschaffen wurde oder in ihm geschaffen wurde, sondern es geht ja sogar noch weiter. Es wurde sogar alles für ihn geschaffen, ja? Oder zu ihm hin geschaffen. Das heißt, der Herr Jesus, er ist jetzt nicht einfach mal nur der Schöpfer, der jetzt aus irgendeiner Laune heraus, ja, irgendetwas in die Welt gesetzt hat und diese dann sich selbst überlässt. Oh nein, sondern er hat ja sogar alles für sich selbst, zu sich hin geschaffen. Das heißt, die Schöpfung, das ist keine Laune der Natur. Die Schöpfung, sie ist zielorientiert. Durch ihn, für ihn, zu sich hin. Die Schöpfung hat ein Ziel, die Schöpfung hat einen Sinn. Hinter der Schöpfung verbirgt sich ein Zweck. Und das beinhaltet doch auch die Logik, dass er nicht nur der Schöpfer, sondern zugleich auch der Erhalter seiner Schöpfung ist und seine Schöpfung eben nicht sich selbst überlässt. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er wacht über seine Schöpfung. Er hält die Fäden der Heils- und Weltgeschichte in seinen Händen. Er bestimmt die Tage und die Nächte und er bestimmt auch die Dauer dieser Erde und der Himmel. Klimagipfel hin, ne Feinstaubplakette her, Dieselauto und so weiter und so fort. Der Mensch, der wird die Welt nicht um eine Sekunde länger erhalten können, als Gott es will. Nicht die Grünen und auch nicht Greenpeace und wie sie alle heißen, sind die Erhalter der Erde, sondern der Schöpfer selbst, unser Herr Jesus Christus. Und die jetzige Welt, ja, die wird garantiert eins zugrunde gehen, aber ganz bestimmt nicht wegen meinem Diesel, ja, oder wegen ihrem Kamin und was weiß ich nicht was alles, nein, sondern wegen der Gottlosigkeit und dem verheerenden Umweltgift namens Sünde. Das würde man besser bekämpfen als all das andere, das sind doch nur Äußerlichkeiten. Und wie sehr dürfen wir uns da auf die neue Erde und den neuen Himmel freuen, in welcher es keine Sünde und garantiert auch keine Feinstaubplaketten mehr geben wird. Und dann weiter hier, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Der Herr Jesus, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, das heißt, es dreht sich alles um ihn. Ja? Auch das wieder ein untrügliches Merkmal für jede Gemeinde. Was ist der Maßstab? Was steht im Zentrum? Unsere Tradition? Unsere Gepflogenheiten? Irgendein Name, vielleicht der Gründer der Gemeinde, der Gründer des Missionswerkes. Jesus Christus ist das A und O. Jesus Christus ist der Größte. Jesus Christus ist der Eckstein. Er steht im Zentrum. Er ist das Wichtigste. Und auch hier kommt wieder zum Ausdruck. Er ist der Anfang. Und ohne Anfang bekanntlich auch kein Ende. Das, was er mit uns begonnen hat, das führt er auch mit uns zu Ende. Und des Weiteren wird der Herr Jesus benannt als der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Ja, der Herr Jesus, er war tatsächlich in allem der Erste. Ja, der erste Mensch ohne Sünde. Er war das erste vollkommene Opferlamm. Er war der erste wirklich würdige Hohepriester. Er war der erste, der durch die Auferstehung den Tod besiegt hat. In allem ist er der Erste. Und folglich kann auch nur er zum ewigen Leben führen. Der Erste und der Letzte, nichts war vor ihm und nichts kommt nach ihm. Er ist der Ewige und er ist der Vollkommene. Und das, was Paulus allein hier in diesen paar Versen im Kolosserbrief der Gemeinde zu verstehen gibt und eigentlich der ganzen Welt zu verstehen gibt, ja, das verbietet doch jede Religionsvermischung. Es ist doch ein klares, ein eindeutiges und entschiedenes Nein zu allem Jesus und, ne? Jesus und Mormon, ne? Jesus und Maria, Jesus und unsere Tradition, ne? Jesus und, Jesus und, Jesus und. Nein, eben nicht. Eben nicht Jesus und, sondern Jesus allein. Vers 19. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Es gefiel dem himmlischen Vater, in seinem Sohn Jesus Christus, alle Fülle, also Gott selbst, ne, Gott ist doch die Fülle, also Gott selbst in Jesus Christus, alle Fülle wohnen zu lassen. Und hier kommt abermals die Gottheit des Herrn Jesus zum Vorschein. Und in Kapitel 2, Vers 9 wird das wiederholt mit den Worten, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die ganze Fülle. Das heißt, der Mensch Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott Jesus Christus, der hatte nicht einfach so ein bisschen Göttlichkeit an sich, ja? Etwas Erhabenes, Außergewöhnliches, Mystisches oder gar Außerirdisches, nein. Der Jesus ist nicht zu vergleichen mit einem Gandhi. Er ist auch kein Buddha und kein Mohammed und auch kein erleuchteter Dalai Lama, nein. Jesus ist nicht göttlich. Jesus ist Gott. Und diese Gottheit des Herrn Jesus ist und bleibt ein Geheimnis, ja. Welches allein jetzt auch mit unserem Intellekt, geschweige denn mit der Logik, nicht zu fassen ist. Aber dieses Geheimnis, ja, es wird nur durch den Glauben erfahrbar, und Gottes Geheimnis wird offenbar denen, die ihn fürchten, die in der gebotenen Gottesfurcht leben. So heißt es im Psalm Kapitel 25, Vers 14, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten und seinen Bund, oder wir könnten auch sagen, seinen Ratschluss, ja, lässt er sie, also den Gottesfürchtigen, erkennen. Und das heißt doch, das ist der Umkehrschluss. Wenn ein Mensch nicht diese Gottesfurcht hat, ja, wenn ein Mensch partout nicht glauben will, ja, der wird Gottes Wege, der wird Gottes Gedanken und sein Reden, sein Erlösungswerk und seine Offenbarungen niemals verstehen. Da kann er noch so intelligent und noch so studiert sein. Ein solcher Mensch, der kann Zeichen und Wunder sehen. Er kann persönliche Bewahrungen in seinem Leben erleben und dennoch blind sein für das Reden Gottes. Er wird dann vielleicht reden von Glück und von Schicksal und alles Mögliche, aber nicht vom Heilshandeln Gottes und seiner Gnade. Wir werden Gott niemals mit dem Verstand begreifen, sondern immer nur mit dem Herzen. Wer sich jedoch mit der gebotenen Gottesfurcht dem Höchsten und Ewigen naht, ja, wer Gott wirklich aufrichtig sucht und zu ihm schreit, der wird ihn auch finden. Diesem lässt Gott seinen Bund, seinen Heilsratschluss erkennen. Dazu bedarf es aber, dass der Mensch sich vor der Allmacht, der Größe und der Heiligkeit Gottes beugt und mit seinem eigenen Stolz bricht. Kommen wir zu der letzten Aussage hier aus unserem Text, Vers 20. Nochmal Vers 19, ich nehme es mit, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, sei es was auf der Erde oder was in den Himmeln ist. Und auch hier versteht sich wieder die Gottheit des Herrn Jesus, wenn es heißt, dass er uns mit sich selbst versöhnt hat. Es geht um die Versöhnung mit Gott im Vater als auch im Sohn. Das können wir gar nicht voneinander trennen. Und das findet im 2. Korintherbrief seine Bestätigung. Ich lese uns das, 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 18 und 19. Das alles aber kommt von Gott, dem allmächtigen Vater, ja? Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Wir sind mit dem allmächtigen Gott versöhnt, der uns mit sich selbst versöhnt hat. Ja, wie? Durch Jesus Christus. Weil nämlich Gott in Christus war. Und die Welt mit sich selbst versöhnte. Wir sehen, Vater und Sohn lassen sich nicht auseinander dividieren. Das ist eine Einheit. Und somit sind wir versöhnt, sowohl mit dem Vater als auch mit dem Sohn. Und wenn wir versöhnt sind, ja, was beinhaltet das denn? Versöhnung, das heißt doch, ja, es ist alles neu geworden, ne? Es hat sich doch etwas geändert. Unsere Stellung vor der Versöhnung war eine andere als jetzt nach der Versöhnung. Durch die Versöhnung sind wir heilig und gerecht gesprochen. Wir sind berufen zur Gemeinschaft mit Gott, deswegen sitzen wir ja heute hier, ja? Wenn wir Gott auch nicht sehen. Aber wir sind mit ihm verbunden, hier, durch das Kreuz. Wir haben Gemeinschaft mit ihm, wir sitzen nicht einfach nur in einem hohlen Raum, ja? Und beten irgendwelche Steine an oder Bäume, die Sonne oder sonst was, nein. Wir sind verbunden direkt mit unseren Gebeten, mit unseren Liedern, mit der Bibelbetrachtung, mit unseren Gedanken, mit unserem Herzen. Verbunden mit Gott, dem Herrn, in und durch seinen Sohn, Jesus Christus. Und wir sind darüber hinaus für die Ewigkeit bestimmt. Um die Ewigkeit bei ihm verbringen zu dürfen, der ein unzugängliches Licht bewohnt. Und dahingehend sind wir nicht mehr seine Feinde, sondern seine Kinder, versöhnt mit Gott. Und das ist die Vollendung, von der wir eingangs sprachen, dass der Herr, unser Anfänger, genauso auch der Vollender unseres Glaubens ist. Derjenige, der mit uns etwas begonnen hat, er wird es auch zu Ende führen. Er wird uns ins Ziel führen. Ja, und dann der Herr Jesus, der uns also mit sich selbst versöhnt hat, hat dahingehend auch Frieden mit uns geschlossen, ne? So wie es hier in unserem Text lautet, indem er Frieden machte. Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Und nicht nur im Kolosserbrief wird in aller Klarheit und Deutlichkeit gesagt, dass wir eben nur über das Kreuz, durch das vergossene Blut des Herrn Jesus, diesen Frieden mit Gott bekommen. Und da kann man wirklich sagen, ja, wahrlich, am Kreuz vorbei, kein Weg zum Heil. Und ich darf schließen mit diesem wunderbaren Wort auch aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 1. Römer, Kapitel 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben, ja, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wohlgemerkt, hier ist von Frieden die Rede und nicht nur von einem vorübergehenden Waffenstillstand, ja, von einer Zeit der Ruhe. Nein, Frieden, endgültige Versöhnung. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und was ist das für ein Vorrecht, liebe Geschwister? Auch in Zeiten der Unsicherheit, ja, auch in Zeiten der Drangsal, wissen zu dürfen, wir sind mit Gott im Reinen. Wir leben mit Gott im Frieden, in und durch unseren Herrn Jesus Christus. Und in dieser Gewissheit wünsche ich Ihnen allen viel, viel Kraft, viel Mut, aber vor allem auch große, große Freude im Aufblick auf unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Ich darf noch mit uns beten. Ja, stehen wir dazu auf, bitte. Herr Jesus Christus, wir stehen hier vor dir in der Gewissheit, dass wir in deinen Namen gerecht gesprochen sind vor dem himmlischen Vater, dass wir erlöst sind, dass unsere Sünden vergeben sind, Herr, und dass wir wissen dürfen, dass wir einst in der Herrlichkeit dich sehen dürfen von Angesicht zu Angesicht. Und diese Tatsache, ja, sie kann uns nur in die Dankbarkeit führen. in die Demut und in die Dankbarkeit, da wir wissen, dass wir nichts von alledem wirklich verdient haben. Bis zu dieser Stunde, auch mit all unserer Schwachheit, mit unseren Unzulänglichkeiten, oh Herr, wie erbärmlich erweisen wir uns doch häufig genug im Alltag. Und immer wieder dürfen wir zu dir kommen. In der Gewissheit, du hast unsere Schuld getragen. Du hast unseren Schuldschein zerrissen. Du hast uns lieb und du wirst uns ins Ziel führen. Und dafür gebührt dir in allen Dingen unser aufrichtiges, von Herzen kommenden Dank. Hab Lob und Dank für deine Güte. Amen.